Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner.
In der heutigen Podcast-Folge geht's kapitalismuskritisch zu und auch die ökologischen Verbindungen dazu werden besprochen. Professor Ulrich Brandt ist heute zu Gast im Talk mit Tatjana. Uli, herzlich willkommen.
Ja, hallo, schön und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du, stell dich doch unserer Podcast-Community, Uli, mal kurz selber vor.
Mhm. Ja, Ulrich Brandt, ich arbeite als Professor für internationale Politik an der Universität Wien, schon seit 2007, also schon 17 Jahre. Bin ursprünglich vom Bodensee, von der Insel Mainau, das ist so eine Tourismusinsel im deutschsprachigen Teil. Deshalb habe ich auch ganz früh Ökologiebezüge gehabt. Ich habe mich ganz früh natürlich für Umweltfragen interessiert. Das war nicht immer reibungsfrei, weil auf der Insel Mainau mich schon als Jugendlicher genervt hat, dass einerseits die Blumeninsel sich ökologisch gibt, aber dann in der Gastronomie Dosen weggeworfen werden, viel Einweg und so weiter. Das war ein wichtiges Moment. Dann habe ich erstmal eine Hotelfachausbildung gemacht, habe dann in Frankfurt am Main Politikwissenschaft studiert, promoviert, habe dann 6 Jahre in Kassel gearbeitet, bin dann nach Wien und ungefähr 3 Jahre meines Lebens habe ich in Lateinamerika verbracht und auch das sind die Bezüge, warum mich das Thema Globalisierung, Ökologie, ökologische Krise interessiert.
Ja, und da hast du natürlich auch einen ganz anderen Blick auf die Welt, weil das ist ja was, was uns verbindet, dieser Südamerika-Connect. Ja. Was ist denn da so anders drüben als hier und in der Wahrnehmung, in der Beurteilung?
Na, das ist natürlich gleich die Riesenfrage. Also erstmal ist die Welt präsenter, die Welt als, ich sag mal, auch Ausbeutungsverhältnis, als Ungleichheitsverhältnis, also den Menschen, das sind natürlich alle gleich, ja, aber denen, wo ich mich bewege, in auch eher so politischen, wissenschaftlichen Zusammenhängen, da wird dauernd drüber gesprochen, wie ist es in Europa, wie ist es in den USA, wie ist es woanders, während wir hier manchmal so sehr eingeschränkt sind, sehr auf uns fokussiert sind. Das ist vielleicht ein Unterschied. Ein anderer, der mich jetzt wirklich wieder sehr fasziniert hat, ich war gerade vor 2 Wochen in Kolumbien. Mhm. Wir haben seit 2012 eine Arbeitsgruppe, also sind so 35 Leute, treffen uns immer wieder bis Corona jedes Jahr, dann natürlich durch Corona unterbrochen und haben über Alternativen nachgedacht. Die Gruppe heißt auch Alternativen zur Entwicklung, also diesem Fortschrittsentwicklungsdispositiv, alles soll werden wie im Westen, das weisen wir zurück. Mhm. Und das Thema dieses Jahr war Alternativen zur Militarisierung und Drogenökonomie und anderem. Und erstmal ist es total faszinierend zu sehen, wie viele Menschen sich wehren gegen die Mafias, gegen die Drogenbanden und anderes. Aber warum ich es jetzt auch deshalb erwähne, die Freude, die wir in dieser Woche miteinander hatten, also nicht nur, dass wir eine super coole Tanzparty am letzten Abend hatten, sondern auch, es wird, obwohl natürlich die Verhältnisse wirklich viel brutaler sind, ja, alle Menschen kriegen das ja auch irgendwie mit, ja, bei Corona sind viele Verwandte, Bekannte auch gestorben, weil es keine Medikamente, keine Impfung gab und trotzdem, ich will das jetzt nicht romantisieren, aber es ist wirklich für mich eine Erfahrung, es ist eine Freude am Zusammensein, es ist eine Freude an der Situation, an der Gruppe und das finde ich immer wieder faszinierend und das gibt mir auch viel.
Die man ja so bei uns gar nicht unbedingt hat.
Vielleicht weniger, ja.
Und wenn du sagst Corona, dann ist es ja schon so ein bisschen ein Einstieg. Also die Pandemie von Covid-19, die hat uns ja gelehrt, dass es jetzt keine große klimatische Erleichterung gab, obwohl alle Omas nicht auf die Kreuzfahrtschiffe gegangen sind. Also ich mache es jetzt mal brech runter, obwohl wir keine Flugzeuge im Permanentbetrieb hatten. Wie ordnest du das ein, wenn das eigentlich so gar nicht wirklich was gemacht hat im größeren Ausschlag?
Also erstmal sind die Emissionen runtergegangen. Also das ist ja bemerkenswert zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren. Aber ja, ich weiß noch genau, ich hatte selber dann dazu geschrieben im Frühling, Sommer 2020, ist das jetzt eine Chance des Umdenkens, des anderen Handelns? Also sagen wir jetzt, ja, im Sommer 2020 haben wir Urlaub in Österreich gemacht. Wir sind nicht mehr selbstverständlich am Wochenende nach Barcelona oder London geflogen, weil uns das eben billig angeboten wird, sondern wir sind halt in Wienerwald gefahren. Wir waren umgänglicher, umsichtiger mit unseren Mitmenschen. Wie geht's denn den anderen? Und wir waren nicht sozusagen dauernd im Hamsterrad, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und wenn wir uns erholen, also natürlich alle mit Unterschieden, fliegen wir halt irgendwie weg. Und das ist überhaupt nicht angekommen. Also es ging danach weiter wie bisher. Es war
sogar mit einer Aufholjagd.
Genau, der Flughafen Wien hat gerade verkündet, die besten Zahlen ever. Jetzt sozusagen, die Leute fliegen wieder. Und das will ich jetzt auch gar nicht moralisieren, sondern es ist ein starker Wunsch nach Normalität und die Normalität ist eine erstmal kapitalistische, wachstumsorientierte Normalität, mehr, mehr, mehr. Ja, ob das für die sozialen Beziehungen, für die Zufriedenheit so gut ist, ist dann eine andere Frage. Und wir nennen das jetzt in dem neuen Buch Kapitalismus am Limit monströse Normalität. Also wir sagen, diese Normalität des Alltags, die Normalität der Produktion, dass es immer mehr werden soll, eben und macht gar nicht per se glücklicher, die verschärft die ökologische Krise. Und wenn wir schon von Lateinamerika gesprochen haben, natürlich auch die globale Ungleichheit, weil jetzt Lateinamerika wieder das Ressourcenlager ist.
Lithium.
Nicht nur traditionell eben für die für Soja, für unser Billigfleisch und anderes, sondern jetzt eben auch für die grüne Wende. Lithium hast du gerade gesagt. Und das ist irgendwie besorgniserregend. Ja. Und auch die Politik hat da wenig, ist wenig vorangegangen, jetzt zu sagen, nach der Krise, liebe Leute, liebe Gesellschaft, wir haben eigentlich eine Chance des Umdenkens. Ja, wir machen jetzt auch wirklich Sachen anders, sondern hat auch gesagt, es gibt drei wirtschaftspolitische Forderungen. Wachstum, Wachstum, Wachstum.
Ja, wie bei der Immobilie, Lage, Lage, Lage. Mhm. Aber da sind wir doch bei der Frage, ist Verzicht grundsätzlich eine Chance? Weil wir haben es bei Greta Thunberg gemerkt. Also auch du wirst jetzt nach Kolumbien nicht geschwommen sein. Natürlich fliegen wir wieder. Wie kriegen wir denn das hin? Denn auf der einen Seite willst du nicht moralisierend sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein Anliegen zu sagen, braucht man alles und permanent verfügbar. Wie tun wir da?
Ja, also als wissenschaftlich, klar, ich bin natürlich geflogen nach Kolumbien. Ich versuche das erstmal ganz stark einzuschränken. Also ich weiß noch, wie ich sozusagen vor 10, 15 Jahren viel mehr Angebote angenommen habe, auf wissenschaftliche Konferenzen zu fahren. Und da sage ich natürlich jetzt, ich mache das online. Na, wenn das jetzt sozusagen nur für kurze Aufenthalte ist. Dieser Aufenthalt in Kolumbien als Arbeitsgruppe diese Woche zusammen, das ist natürlich gar nicht ersetzbar. Das ist für mich eine klare Entscheidung, aber ich hatte einen Monat vorher war ich nach Sao Paulo eingeladen zu einer internationalen Konferenz, prominenter Vortrag und ich habe gesagt, liebe Leute, ich mache das natürlich per Zoom, ja, und komme sozusagen dazu, ich fliege jetzt nicht für 4 Tage nach Sao Paulo. Ich will das jetzt nicht schönsprechen, wir sind in dieser Ambivalenz. Mhm. Ich glaube, es ist nicht Verzicht, weil Verzicht hat eine Semantik für viele Menschen.
Wird mir was weggenommen.
Ich muss den Gürtel enger schnallen. Und die da oben, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sprechen ja nachher noch über grünen Kapitalismus, grüne Modernisierung. Die da oben machen so weiter, wie sie wollen. Die haben ihren Privatjet. Es gibt diese berühmte Studie jetzt von Lukas Chancel zur ökologischen Ungleichheit, der sagt, in den 30 Jahren, seitdem wir über Klimakrise sprechen, also 1990 bis 2019, haben die oberen 1% 23% zu den Emissionen beigetragen und die unteren 50% der Weltbevölkerung 16%. Also diese Ungleichheit, ja, das ist enorm wichtig. Und dann sagen natürlich Leute, die einmal im Jahr in Urlaub fliegen, weil sie halt Sommerurlaub haben, weil sie in den Süden wollen.
Jetzt wollen die mir an den Latz,
genau,
hier.
Ja. Genau. Und da haben sie recht. Und deshalb würde ich diesen Verzichtsbegriff nicht verwenden. Ich würde sagen, wir brauchen ein anderes Wohlstandsmodell. Einen ressourcenleichten, freundlichen, auf Mitmenschlichkeit basierenden Wohlstand, der möglichst andere nicht ausbeutet und die Natur nicht zerstört. Und wir haben genug Beispiele dafür. Wissen, das Mobilitätssystem muss in den nächsten 10 Jahren umgebaut werden. Und zwar nicht jetzt nur vom Verbrennermotor auf das E-Auto, sondern wir müssen die Automobilität reduzieren. Und wir brauchen viel mehr öffentlichen Verkehr. Wir brauchen ein viel besseres europäisches Bahnsystem, dass man eben auch nach Barcelona mit dem Zug fahren kann. Ich war jetzt dieses Jahr 2-mal in Spanien auf Tagung und fahre mit dem Zug. Ja, es geht ja, man muss halt dann einmal übernachten. Ich kann es mir auch leisten als Wissenschaftler. Ja. Aber also weil ich genug Zeit habe und im Zug arbeiten kann. Aber Da gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Wir wissen bei der Ernährungsweise, eine gute Ernährungsweise wäre fleischarm, fleischfrei, zurück zum Sonntagsbraten, könnte man sagen, als Motto. Also eben nicht, ich verzichte auf das Fleisch, sondern ich habe wieder eine Wertigkeit von Fleisch oder ich esse gar kein Fleisch oder ich lebe sogar vegan, machen ja auch viele, vor allem jüngere Menschen. Das ist attraktiv, dann leuchtet etwas anderes auf. Während Verzicht, da rumpfen die Leute die Nase und sagen, du willst mir was wegnehmen, wie du es gerade gesagt hast.
Aber wenn man das anschaut, gibt es denn da wirklich Erhebungen, wenn du sagst, du machst viele Dinge dann via Zoom oder über Streamingdienste und so weiter, wo wir wissen, die Streamingdienste, jetzt natürlich besonders Netflix und Co., aber auch Zoom mit allen Kühlgeräten, sind die großen CO2-Treiber. Ist es dann auch wirklich amtlich weniger aufwendig als?
Also es ist ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst. Erstmal beim Flug, ja. Also definitiv ist ein Flug nach Lateinamerika ruiniert dir die Jahresbilanz, ne, im CO2-Ausstoß. Aber was wir viel zu wenig berücksichtigen, wir haben das im neuen Buch jetzt auch nur kurz angesprochen, ist natürlich diese Dynamik der Digitalisierung. Und ich denke manchmal dran, ich bin aufgewachsen, sozialisiert, so in den 70er, 80er Jahren. Und für mich war es ganz wichtig, als sozusagen junger, ökologisch bewusster, das Licht ausschalten.
Ganz genau.
Das Licht abdrehen, ich gehe aus dem Raum, das war gar nicht selbstverständlich.
Heizung ab.
Genau. Und das war irgendwie was Neues, ich konnte was beitragen. Und was ich mir wünschen würde, ist jetzt in den nächsten Jahren, dass es ein Bewusstsein gibt, was ist eigentlich der, ich sag mal, der ökologische Fußabdruck, der Stromfußabdruck meines Streamings oder wenn ich mal kurz ins Internet gehe und ich suche was, ja, ich suche jetzt den Talk bei Tatjana, gehe ich dann sozusagen, habe ich dann die Webseite vielleicht schon abgespeichert oder gehe ich jedes Mal neu ins System? Ja? Oder bei mir ist es, sind es Personen, gehe ich gleich auf Wikipedia bei bestimmten Themen oder gehe ich halt ins gesamte Netz? Und das, wir wissen das ja gar nicht genau. Mhm. Ne? Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht in ein paar Jahren Aufkleber haben und da steht drauf, oder ich weiß es auch, natürlich wollen wir die Digitalisierung nutzen, ja, aber eben nicht um jeden Preis. Oder zweiter, natürlich das Streaming, ist es nicht vielleicht doch besser? Ich lasse mich auf die Live-Fernsehsendung ein. Ne? Ich schaue gerne Heute-Show, Welke, Böhmermann. Und ich versuche das wirklich dann zeitgerecht zu machen. Natürlich könnte ich das auch eine Stunde später als Stream.
Ja, aber das macht einen Unterschied.
Macht einen Riesenunterschied. Mhm. Und ne, diese, also ich will diese Ambivalenz sehen. Natürlich hat Digitalisierung auch totale Vorteile und ist auch cool. Aber dass wir ein Bewusstsein dafür haben. Und da wäre meine Analogie früher das Strom und das Licht abdrehen. Mhm.
Du, wer ökologisch erfolgreich sein will in der Welt, der legt gesellschaftliche Werte fest. Also Europa gehört jetzt nicht gerade, ist nicht gerade auf der Gewinnerstraße. Jetzt wissen wir, dass der ganze chinesische Markt, also China ist vor allen Dingen von einem beeindruckbar, nämlich von wirtschaftlichen Gewinnern. Und die werden jetzt nicht die Werte der Verlierer der wirtschaftlichen übernehmen. Ich denke jetzt an, also es Wertemaßstäbe, an Menschenrechte oder Kinderarbeit, Temu, Alibaba, sag halt. Wie siehst du das? Weil natürlich wir können nicht immer sagen, nur Indien und China, aber auf der anderen Seite, dort sind nun mal gerade die großen Industrien und die übernehmen unsere Wertemaßstäbe nicht.
Also es sind zwei natürlich wahnsinnig wichtige Themen. Das erste ist, ich würde das nicht unterstützen, dass jetzt Europa am Absteigen ist. Mhm. Das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, der wird von interessierter Seite geführt, um Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, um auch die Löhne gegebenenfalls zu drücken. Mhm. Die Debatte jetzt um Ausweitung der Wochenarbeitszeit, der Jahresarbeitszeit. Den meisten Menschen hier geht es doch gut. Und zwar historisch gut wie nie. Die Lebenserwartung, gut, jetzt sinkt sie interessanterweise wieder ein bisschen, was dann mit den sogenannten Zivilisationskrankheiten zusammen. Aber sozusagen, natürlich haben wir Armut hier und die muss dringend bekämpft werden, auch in Österreich. Aber insgesamt geht es doch den Menschen und der Generation von uns, von nach uns, so gut wie nie in der Menschheit. Also ich glaube, das müssten wir nochmal unterscheiden. Und es gibt ja auch nicht Europa als Subjekt, als einheitliches. Ich lebe gerne in Europa. Und wenn ich aus Lateinamerika zurückkomme, dann denke ich auch, sowas wie Sozialstaatlichkeit, wie ein Bildungssystem, was öffentlich zugänglich ist, was man in Lateinamerika in den meisten Ländern vergessen kann. Die meisten auch progressiven Menschen schicken ihre schon Kinder in den privaten Kindergarten oder eben auf die private Schule und Hochschule. Wenn ich ins Krankenhaus gehe, muss ich die Kreditkarte auf den Tisch legen in Lateinamerika. Und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Also wir haben hier schon sehr viel erreicht. Und das sollten wir auch halten. Und wir brauchen natürlich die grüne Wende, das grüne Umsteuern. Aber ich würde nicht auf diesen Diskurs reinfallen, hier wird alles schlechter. Das wäre die erste Antwort. Die zweite, da hast du völlig recht, in China gibt es eine wahnsinnige Aufholbewegung. Mhm. Ich kooperiere auch mit Kollegen, Kolleginnen in Peking zum Thema Umweltpolitik, grüne Wende in China. Es ist wahnsinnig interessant. Und erstmal ist natürlich das chinesische Modell ein autoritäres, kapitalistisches Modell, wo viele Menschen schlecht behandelt werden, in sklavenähnlichen Zuständen leben. Und da wäre erstmal meine erste Frage, ich bin jetzt kein Forscher zu China, was sind die Auseinandersetzungen in China, ne, von Gewerkschaften, von Menschen, die sich organisieren, um die Verhältnisse dort zu verbessern? Mhm. Und was ist auch gegebenenfalls der internationale Druck, wenn es um CO2-Emissionen, um Klimapolitik geht, wo dann die chinesische Regierung auch umstellen muss? Das tut sie auch teilweise, mehr auf erneuerbare Energien, weil das eben für das Weltklima gar nicht geht, jetzt nur die Kohle zu verfeuern. Das wäre der zweite Punkt. Der dritte Punkt, und das ist ja sozusagen unser Hauptbegriff, den wir entwickelt haben, die imperiale Lebensweise. Dass es uns hier materiell relativ gut geht, hängt ja auch damit zusammen, dass es vielen Menschen in China schlecht geht. Also die Produktionsbedingungen für Handys, für Quant, für Kleidung, für andere elektronische Geräte, für Spielzeug, ja, sind ja dort sozial oft katastrophal, ökologisch katastrophal. Und hier kommt dann Produkte an, da wird immer noch genug Profit gemacht von den Unternehmen, aber der Endpreis ist viel günstiger, als wenn die jetzt in China zu sozialen und ökologisch gerechteren und besseren Bedingungen produziert
dazu
werden.
Dazu kommt, dass mir der Chef des österreichischen Flughafens, der auch im Talk mit Tatjana mal gesagt hat, also Temu alleine hat jetzt zuletzt über 100 Flugzeuge, also Transportflugzeuge bestellt und die nächsten sind im Auftrag. Also das ist natürlich auch ein Thema. Was wir gemeinsam haben mit China ist, also Europa ist das Altersheim der Welt und in China haben sie jetzt auch das Problem, sie werden älter. Und da wird es natürlich auch ein Umdenken geben müssen, weil das wird gar nicht so leicht. Ist dieser Alterungsprozess eine Chance?
Ja, das muss man sich genau anschauen. Ich würde ja eben nicht sagen, man muss nicht auf China schauen, sondern man muss auf die Menschen und ihre Lebensqualität schauen. Und ich gönne allen Menschen in China, so wie bei uns, dass sie eine gute, bezahlbare, öffentliche, ein gutes Rentensystem haben und eine gute, wenn ich sozusagen nicht mehr zu Hause leben kann, sondern gepflegt werde, dass ich das gut und auskömmlich machen kann, dass ich dafür nicht meine Kinder per se einspannen muss, die dann das vielleicht gar nicht wollen, sondern dass ich eine hohe Qualität im Pensionistenheim etc. etc. Das ist Sozialstaat. Das ist ein Sozialstaat für alle. Das ist die große Errungenschaft in Europa. Da sollten wir auch kämpfen, dass es erhalten bleibt. Da ist ja Österreich jetzt auch gar nicht per se schlecht aufgestellt, obwohl natürlich vieles verbessert werden kann.
Und war schon mal besser.
Und war schon mal besser. Und das gönne ich jetzt auch Menschen in China. Das ist sozusagen eben, da gibt es, sind ja nicht alle Menschen wohlhabend in China. Es gibt ja auch noch viel untere Mittelschicht, noch viel Armut. Und die obere Mittelschicht und die Wohlhabenden, die sind natürlich die totalen Globalisierungsgewinner jetzt in China, weil sie auch im Land die Leute ausbeuten, damit die Produkte für uns produziert werden. Das würde ich allen gönnen. Und das sind natürlich.
Aber Uli, das challenge doch so ein bisschen deinen Titel, weil unser Wohlstand und unser langes Leben, das verdanken wir doch dem Kapitalismus. Also in deinem Buch klingt es ja deutlich kritischer. Wären wir ohne Kapitalismus besser dran?
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich würde erstmal sagen, der Wohlstand, den wir heute haben, ist geschaffen worden von Generationen von Menschen, die hart gearbeitet haben. Ist geschaffen worden von klugen Managern von Unternehmen, ist geschaffen worden von Wissenschaft, von Technologie, von Tüftlern, von Ingenieuren, von einer Lebensweise, ne, die auch auskömmlich einigermaßen friedlich ist, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann gibt es etwas, was sich sozusagen drüber legt und was es auch antreibt, und das sind kapitalistische Unternehmen. Kapitalismus ist ja kein Subjekt, sondern da gibt es wohlhabende Investoren, Manager, die angetrieben sind von Konkurrenz. Das ist ja ein zentrales Merkmal von Kapitalismus und von einer Profitabsicht. Und offensichtlich hat das historisch dazu geführt, dass die Unternehmen produktiver werden, weil wenn sie es nicht werden, machen sie pleite. Dann verlieren die Manager ihren Job, dann verlieren auch die Beschäftigten ihren Job. Das sind sozusagen die ganzen Mechanismen, die einen historisch einmaligen Wohlstand geschaffen haben. Also würde ich sagen, das ist eine Industriegesellschaft, die dann kapitalistisch organisiert war. Und wir wissen um das Gegenmodell des realen Sozialismus, das ist schiefgegangen. Also ist es erstmal Kapitalismus. Aber natürlich auch um einen großen Preis. Um den Preis von Kolonialismus. Ja. Wir dürfen Kapitalismus und Kolonialismus, wissen wir als Lateinamerika-Affine, wir dürfen die Umweltzerstörung nicht drauf lassen. Und von daher würde ich nicht sagen, ich würde es nicht alles schlecht reden, sondern ich würde sagen, in der Produktivität der Konkurrenz, dass Menschen ja auch hart arbeiten müssen, um ihren Job zu halten, ist dieser materielle Wohlstand geschaffen und der kommt jetzt sozusagen an die Grenze. Und das Limit, Kapitalismus am Limit, hat für uns drei Dimensionen. Die erste ist, dass der Kapitalismus historisch immer in der Lage war, sich über Krisen zu erneuern. Ich mache nur ein Beispiel, wir haben mehrere Beispiele im Buch. Die Wirtschaftskrise von 1929, der berühmte Schwarze Freitag, Börsencrash in den USA, da ist der liberale Finanzmarktkapitalismus, den es seit dem 19. Jahrhundert gab, in die Krise gekommen. Und der Kapitalismus mit Roosevelt, dem berühmten New Deal und dann auch hier der Nachkriegskapitalismus war eine Antwort. Die Antwort auf die Krise des Finanzkapitalismus war der Industriekapitalismus. Ein Versuch war der Faschismus, der zum Glück gescheitert ist. Auch der Faschismus war ein Industrialisierungsprojekt, Stichwort Volkswagen und andere. Aber es gab eben auch einen demokratischen Industriekapitalismus, wie er sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Westeuropa, Ford genau, und in den USA durchgesetzt hat. Also hat sich der Kapitalismus in der Krise erneuert. Wir können auch den Neoliberalismus, war ja auch eine Erneuerung des Kapitalismus. Das ist es, unsere These im Buch, das ist das erste Limit. Das wird nicht mehr so sein. Die ökologische Krise ist der große Gamechanger. Wir werden zunehmend Instabilisierung haben. Wir haben es gerade erlebt in Ostösterreich mit dem Hochwasser. Es wird immer mehr an Wohlstandsproduktion, die es ja weiterhin gibt, in die Reparaturen fließen. Also es fließen jetzt Milliarden darin rein, das ist ja kein Wohlstandsgewinn mehr, Milliarden darin rein, hier die Hochwasserschäden zu beseitigen. Die Dürren, die es gibt in anderen Ländern, wenn die Ernten ausfallen oder wenn wir an Pakistan die letzten zwei Sommer denken, ein Drittel des Landes überschwemmt wegen starkem Monsun, die Menschen müssen wegziehen und wie viel gesellschaftliche Kreativität, Ressourcen gehen rein. Also da ist unsere These, diese Erneuerungsbewegung des Kapitalismus ist unwahrscheinlich.
Ja, der zweite Teil mit von wegen am Limit. Also wenn man jetzt beispielsweise im Sport oder in der Wissenschaft über sich hinauswächst, also quasi Grenzen sprengt, über Grenzen geht, dann ist doch das oft positiv konnotiert. Jetzt heißt dein aktuelles Buch Kapitalismus am Limit. Das heißt, sind wir da jetzt wirklich mit dem Wirtschaften am Ende, weil die Natur lebt uns doch vor. Also die Natur ist doch Kapitalismus. Da würde, wenn ich jetzt einen Rasen nicht mähe, dann wuchert er und dann kommt noch mehr. Also wie ist denn das?
Ja, also ich würde sagen, ein wuchernder Rasen oder die tolle, wilde Natur ist nicht Kapitalismus, das ist wilde Natur. Ne? Und der Kapitalismus richtet die Natur eher zu. Der Kapitalismus braucht die große industrielle Landwirtschaft, braucht das gentechnisch veränderte Saatgut am besten, um produktiv zu sein, braucht die Begradigung der Flüsse. Also das ist ja eher die unbändige Natur, wird im Kapitalismus extrem gebändigt. Und das schlägt eben heute teilweise zurück. Ja, die Kohle, das Öl wird aus dem Boden geholt, mit großer Technologie. Dafür gibt's Emissionen und heute schlägt, wenn man so will, die Natur zurück über Dürren, über Hochwasser, über das Abschmelzen der Gletscher und anderes. Also von daher ist die Analogie mit der Natur, alles soll wachsen, falsch, weil das kapitalistische Wachstum ist eben eines, was ich schon sagte, materiellen Wohlstand schafft, aber eben auch zu Zerstörung, zur Ausbeutung führt. Und wir brauchen ein anderes Wirtschaftsmodell. Es heißt ja nicht, unser Argument ist nicht, der Kapitalismus kracht morgen zusammen, sondern am Limit heißt, es wird umkämpfter, wie der Kapitalismus sich entwickeln
aber
wird.
Aber welches wäre es dann? Also welches Wirtschaftsmodell, es gibt ja quasi das politische Modell und das Wirtschaftsmodell, welches wäre es dann für dich?
Ja, für mich wäre es ein Wirtschaftsmodell, das politisch natürlich eingebettet ist, das, wie ich schon sagte, einen ressourcenleichten Wohlstand schafft, in dem das Profitprinzip und das Wachstumsprinzip nicht mehr zentral ist, sondern das Prinzip, den Menschen ihre Bedürfnisse zu befriedigen.
Gibt es das in irgendeinem Land, wo du sagst, dort noch stärker, ja?
Ich würde sagen, es gibt es in Sektoren wie bei uns. Also das Bildungssystem mit allen Defiziten ist kein System, wo Profite gemacht werden sollen. Im Unterschied zu den USA. Das Gesundheitssystem ist kein System, wo Profite gemacht werden sollen, im Unterschied zu Großbritannien. Also wir haben ja ganz viele Ansätze, wo das gelingen könnte. Wir haben, ich komme gerade aus Lateinamerika. Es gibt ja in Lateinamerika natürlich ganz viele Wirtschaftsbereiche, die für den Export arbeiten, die ausgebeutet werden. Ja. Es gibt noch enorm viel ökologische Landwirtschaft in einem Land wie Kolumbien, wo die Menschen sagen, erstmal befriedige ich auf meiner Huerta, auf meinem Stück Land, meine Grundbedürfnisse. Ich schaue, dass die Natur intakt bleibt. Ich will, dass das Wasser sauber bleibt und so weiter. Also wir haben ganz viele Ansätze, jetzt nicht als Gesamtgesellschaft, aber wir wissen ja ganz viel, wenn wir den Profitdruck rausnehmen und wenn wir den Wachstumsdruck rausnehmen, wenn wir sagen, es geht erstmal um ein auskömmliches Leben, es geht erstmal darum, wir wollen mobil sein und nicht, wir brauchen ein Auto. Wir wollen uns gut ernähren und nicht, wir brauchen das tägliche Billigschnitzel.
Aber ist das nicht anders? Auch eine Frage der letztlich des Alters oder der Generation, wo man sagt, natürlich will man als Junger der Welt den Haxen ausreißen und wenn man dann irgendwann über den Dingen, über dem Zenit drüber ist, dass man es geschafft hat oder dass man mit seinem Einkommen das Auskommen findet, dann kann man auch wieder sagen, ach weißt was, ich fahre mal in Wienerwald, ja, machen wir das hier. Aber das ist doch auch ein Prozess im Menschsein.
Ja, aber sagen wir mal, ich habe ja viel mit jungen Menschen zu tun, bei meinen Studierenden. Und ich bin jetzt keiner, der da was moralisiert. Aber natürlich ist es wichtig und ich sage zu meinen Studierenden, gehen Sie im Laufe Ihres Studiums mal ein halbes Jahr oder ein Jahr weg. Und gehen Sie am besten in ein Land des globalen Südens. Ich habe, als ich am Ende, heute würde man sagen, Bachelor war, ein Jahr in Buenos Aires in Argentinien gelebt. Das hat mein Leben komplett verändert. Ja. Meine Welt sich komplett verändert. Ich wäre heute ein anderer Mensch, wenn ich nicht als 25-Jähriger die Chance gehabt hätte, ein Jahr in Argentinien
zu leben. Weil, was waren die drei Takeaways?
Naja, es war eine wahnsinnig neoliberale Gesellschaft. Mhm. Carlos Menem war damals der Präsident. Es war das Vorzeigeland einer autoritären Anpassung. Also der Peso war damals 1:1 mit dem Dollar. Das war für viele Menschen wahnsinnig teuer. Mhm. Und das hat mit dieser Gesellschaft was gemacht. Das hat auch viel Hoffnungslosigkeit erzeugt.
Und da hat man noch gar nicht gedacht, dass Kirchner eines Tages das Rennen macht. Oh mein Gott.
Mhm. Ja. Das zweite war, dass Menschen, für mich eine wichtige Erfahrung, sich organisieren. Das ist ja dann 2001 explodiert in diesen starken Protesten gegen die damalige Regierung. Dass Menschen schon damals angefangen haben zu sagen, das wollen wir nicht, das akzeptieren wir nicht. Das dritte, was ich zu deiner ersten Frage schon gesagt habe, was mich fasziniert hat in Argentinien, ist diese unglaubliche Aufmerksamkeit für die Welt im Alltag. Also da die Leute sind relativ gut informiert, was in den USA, was in Europa, was in den Nachbarländern läuft. Das habe ich sozusagen mitgenommen als Takeaways. So, und jetzt mein Punkt wieder. Ja, liebe Studierenden von hier, gehen Sie ein halbes Jahr oder ein Jahr weg, Aber Sie müssen nicht, weil es sozusagen dazugehört, fünfmal im Jahr einen Kurzflug nach Barcelona, London und so weiter machen, sondern fahren Sie halt zweimal und fahren Sie mit dem Zug. Und das sage ich nicht jetzt sozusagen als moralisches Aufdrücken, sondern es gibt doch auch ein attraktives Leben in der Langsamkeit, im Reisen und anderem. Das wäre mein erster Punkt. Und der zweite wäre, was ich beobachte bei einer relevanten Minderheit, bei Studierenden, das ist, wie gesagt, mein Nahverhältnis, sowas wie Minimalismus.
Ja.
Es gibt durchaus junge Menschen, die sagen, ich will gar nicht mehr. Auch das ist ja ein Riesenproblem für die dominante Wirtschaft. Viele junge Menschen sagen, ich will eine qualifizierte Arbeit.
Generation Set.
Ja. Nicht ich will eine sinnerfüllte Arbeit. Ich will 25 Stunden, 30 Stunden arbeiten. Da flippen ja die Arbeitgeber aus. Ich finde es großartig. Ja, großartig. Das ist, und dann da habe ich weniger Einkommen.
Du wärst der Traumprof für meinen Sohn. Oh mein Gott.
Okay, soll er zu uns kommen. Also von daher ist ja, mein Job ist ja auch als Wissenschaftler, der natürlich auch in eine breitere Öffentlichkeit wirken will, genauer hinzuschauen und nicht zu sagen, ja, die Jungen, die kann man alle vergessen. 2018 werden wir hier gesessen und du hättest vielleicht die Frage gestellt, die jungen Leute, die interessieren sich nur noch für Konsum, niemand interessiert sich für Klima und schwupps haben wir 2019 diese wahnsinnige Klimabewegung, ne, wo Greta Thunberg ja nur der Katalysator oder die Katalysatorin war. Und das, das sollte man sich genau anschauen.
Irgendwie habe ich auch beim Buch immer wieder so das Gefühl gehabt, Wettbewerb ist da auch so ein Keyplayer. Jetzt lebt der Mensch doch im Komparativ. Solange es Menschen gibt, gibt's die Hübscheste eines Stammes, den Ältesten, den Weisen, der Schnellste, der wird der Herold. Also dieses im Komparativ leben ist uns doch systemimmanent.
Ja, finde ich total richtig. Aber wenn Konkurrenz zerstörerisch wird, das ist der, dass wir uns vergleichen, dass wir besser werden wollen, völlig d'accord. Aber wenn Konkurrenz dazu führt, dass Erdölunternehmen Landschaften, Lebensverhältnisse von Menschen zerstören, weil sie Öl rausholen, damit es dann woanders verkauft wird. Wenn, wir hatten vor das drittviertletzte Treffen unserer Gruppe, war auch in Kolumbien, da sind wir in eine Region gefahren, da haben sich Menschen dagegen gewehrt, schon zum dritten Mal erfolgreich, dass internationale Investoren Gold abbauen.
Aha.
Jetzt stell dir vor, du stehst, da leben Tausende von Menschen von lokaler Landwirtschaft, die machen nachhaltigen Tourismus, natürlich produzieren die auch für den Markt, aber alles relativ auskömmlich, man würde aus westlicher Sicht sagen, vielleicht ein bisschen langsam, aber die Menschen wollten das. Und jetzt kommen die Investoren, es war glaube ich erst ein kanadisches Unternehmen, dann war es ein japanisches Unternehmen, dann war es ein chinesisches Unternehmen, die Leute haben sich gegen gewehrt, Gold. Und dann stehen wir an einem Berg, wir blicken auf den Berg und uns sagen die Leute, wenn das Unternehmen kommt, wird dieser Berg abgetragen und wird Lastwagen für Lastwagen in die Nachbarprovinz gefahren, als Schutt abgeladen. Das ist Wettbewerb. Das ist kapitalistischer Wettbewerb. Da will das Goldunternehmen auf Teufel komm raus Profit machen. Und gegen diesen Wettbewerb wäre ich. Aber dass wir uns natürlich vergleichen wollen, dass wir besser werden wollen. Ich als Wissenschaftler bin natürlich auch in einem Wettbewerb, ja, um die besten Ideen. Das will ich auch. Dieses Buch hat aus meiner Sicht gute Ideen und ist natürlich jetzt auf einem, in der Aufmerksamkeitsökonomie, wenn man so will, mit anderen Büchern. Da bin ich sehr dafür. Aber wir sollten immer darauf achten, Wettbewerb darf nicht zerstörerisch werden.
Okay, jetzt sagst du, und das hast völlig recht, das Buch hat Furore gemacht. Auffallend finde ich für ein männliches Autorenteam, dass es durchgängig gegendert wurde. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung, sag mal?
Das ist gar keine Entscheidung für das Buch, das machen wir immer in unseren Texten. Auch das Vorläuferbuch mit dem Titel Imperiale Lebensweise von 2017, was inzwischen in 10 Sprachen übersetzt ist, also Chinesisch, Japanisch, Arabisch. Also
und in vielen Sprachen muss man nicht gendern?
Genau, aber auch sozusagen nochmal so eine Bedeutung und da haben wir schon gegendert. Ich glaube, es hat den Aspekt, dass wir im progressiven Spektrum das sozusagen selbstverständlich machen. Aber zweitens, glaube ich, gerade heute ist in diesem Antigenderismus, in dieser Kritik an der Genderform, gendern heißt Diversität anzuzeigen, bis in die Sprache. Und was ja die rechten Kräfte wollen, die autoritären Kräfte, vereinheitlichen. Wir in Österreich gegen die Migrantin, gegen die Geflüchteten, gegen das andere, gegen die Schwulen, gegen die Lesben. Und ich glaube, es ist mehr als nur zu sagen, es ist von uns eine Schreibgewohnheit, sondern heute darauf zu bestehen, dass wir gendern, heißt auf einer guten Gesellschaft zu bestehen, auf einer Gesellschaft, die Diversität akzeptiert. Das ist, glaube ich, unser Einsatzpunkt. Ich würde darauf, also, und wir kriegen ja eine Welle, ne? Jetzt, wo dann schon in manchen Bundesländern gibt's Diskussionen, soll man nicht mehr gendern und so weiter. Das ist eine Katastrophe, weil es in der Sprache so tut, als wenn da eine Einheitlichkeit hergestellt werden kann, die es eben nicht kriegt. Und dein Spruch, den ich sehr gut fand, die Sprache ist die Kleidung unserer Gedanken. Und genau das wollen wir mit dem Buch natürlich zeigen. Mhm.
Ja, also Sprache schafft Wirklichkeit, ganz klar. Jean Ziegel und Ilja Trojanow, der übrigens auch schon im Talk mit Tatjana hier gesessen ist, vor einigen Jahren, die haben beide dir eine Referenz im Buch abgegeben. Du, wie schwer ist denn das im Kollegenkreis zu schürfen, wenn das Buch vielleicht noch gar nicht fertig ist oder das Echo drauf noch gar nicht da ist, da letztlich Empfehlungszeilen zu erhalten?
Mhm. Ja, das ist eine ganz schöne, spannende Frage, ist mir noch nie gestellt worden. Also erstmal ist es, kennen wir die Leute. Ich bin mit Ilya Trojanow befreundet. Wir sehen uns immer wieder zum Gedankenaustausch. Ich habe sein Utopiebuch, durfte ich schon vorher Teile lesen und anderes. Also dieses neue Buch jetzt von letztem Jahr. Bei John Ziegler ist es was Besonderes. Ja. John Ziegler durfte ich, es gab 2007 in Heiligendamm an der Ostsee den G8-Gipfel. Und da gab es große Proteste. Ich war sehr aktiv bei Attac und bei anderen Gruppen. Und dann gab es, bei Heiligendamm ist Rostock, die Stadt Rostock, und da gab es einen großen Kongress und ich durfte das Eröffnungspanel mit 2000 Teilnehmern moderieren. Es war Wahnsinn, eine Kirche. Das war richtig diese Aufbruchstimmung. Ja, wir können wirklich eine gerechte Globalisierung schaffen. Und am Podium war John Ziegler. Und ich weiß noch, wie er neben mir saß. Ich war natürlich wahnsinnig aufgeregt, dass jetzt so ein Superstar, und ich durfte den einleiten. Und er sitzt neben mir und sagt auf seinem ein bisschen Schweizer Akzent, französisch-Schweizer Akzent, Ulrich, ich bin so müde, ich muss im Stehen reden. Und ich dachte, oh Gott, dann hat er eine Feuerrede hingelegt. Das war fantastisch. Also wie er halt ist, der John Ziegler. Mhm. Ja. Und der hat dann auch geschrieben, ein sehr, sehr schönes, ausführliches Zitat, weil er mich von damals kannte. Ich habe ihm dann ein paar andere Sachen geschickt. Überraschend für mich war am ehesten Eva von Redeker, die bekannte Philosophin, die gesagt, sie macht sowas nie. Sie schreibt keine Endorsement, also keine Unterstützung. Mhm. Und die hat ja eine sehr schöne auch geschrieben. Und sie hat, das, was sie schreibt, stimmt. Sie hat sich sofort festgelesen. Also ich habe ihr das Manuskript geschickt und sie hat wohl angefangen zu lesen und gesagt, oh ja, da das finde ich jetzt interessant, und hat uns dann diese schöne Unterstützung geschrieben. Das war eher die positive Überraschung.
Ja, sehr cool. Wie oft hast du schon Endorsement schreiben müssen?
Oh, das kann ich gar nicht sagen. Also kann ich dir nicht quantifizieren. Also weil das ja im akademischen Büchern, es ist ja eher üblich im angelsächsischen, ja. So vielleicht Richtung
in
20.
In Deutschen ist es ganz
ist
irgendwie
gar nicht
schon.
So, ja, genau, ja, der Verlag hat sich auch darauf eingelassen, dass wir ja
da muss man diskutieren.
6 oder 8 haben. Was ich ganz gerne mache, sind auch Vorworte. Das ist ja, dann hat man ja einen Platz, 2 bis 3 Seiten, dann kriegt man das Manuskript, wenn mich das Thema interessiert. Und wenn ich die Kollegen, Kolleginnen schätze, dann sowas schreibe ich auch ganz gerne.
Cool, ja. Cool. Du, wie ehrlich wird denn die aktuelle Klimadebatte geführt, wenn erstens jene Länder, wie wir gesagt haben, die Nachhaltigkeitsverordnungen verabschieden, nicht zu den Hauptverursachern gehören? Und zweitens, da war ich platt, als ich das in deinem Buch gelesen habe, nur 1% des Energiemixes durch erneuerbare Quellen, also Photovoltaik und Wind, hergestellt wird. Nur 1%. Mhm. Also ja, das hat mich sprachlos gemacht.
Ja, also wir müssen, glaube ich, ganz wichtig unterscheiden zwischen Strommix und Energiemix.
Okay.
Ja, weil der Strommix, der ist ja beispielsweise in Österreich durch die Wasserkraft relativ hoch. Ja, insgesamt ist, glaube ich, in Österreich schon über 80% erneuerbare Energien, und da ist die Wasserkraft, ne, durch die vielen Berge, eine ganz hoher Anteil. Ja, und dann ist eben weltweit im Energiemix, Energie heißt ja eben nicht nur Strom, das heißt ja die Wärme, die Mobilität und auch die Industrieproduktion, die Landwirtschaft. Da ist also der Strommix vielleicht ein Fünftel oder so, ist natürlich unterschiedlich je nach Land. Und da stimmen deine Zahlen, da ist, glaube ich, Österreich auch nur mit 2,4% Solar und Wind. Das ist erstmal eine Riesennummer, weil uns ja immer gesagt wird, wir sind ganz gut auf dem Richtung Erneuerbare.
Energieautarkie.
Genau. Aber es ist eben im Strombereich. Mhm. Ja. Und im anderen Bereich, gerade Österreich hat ein riesiges Problem natürlich im Mobilitätsbereich, durch Diesel, durch Verbrenner. So, aber dein Punkt ist natürlich ein ganz wichtiger. Das wird uns ja vorgegaukelt, wenn wir jetzt auf der Straße eine Umfrage machen würden, wie nachhaltig ist Österreich im Energie- und Strommix, oder vor allem im Energiemix, im Strommix ist es ja ganz okay, im Energiemix würden die Leute wahrscheinlich sagen, Österreich ist super nachhaltig. Ja. Und das ist schief. Ja. Und da würde ich auch jetzt sagen, in der jetzigen Regierung, die Grünen und die Umweltministerin, die eine gute Politik macht, aber mit ihrer Metapher immer, wir sind auf dem Marathon. Ne, das suggeriert ja, der Marathon ist irgendwann fertig. Und was wir dringend brauchen, nochmal mit deinem, wie ehrlich wird die Debatte geführt? Was wir dringend brauchen, ist Ross und Reiter zu benennen. Das Problem in Österreich ist die ÖMV. Das Problem in Österreich sind die Profite, die immer noch mit Gas und Öl, größter Anteil in Österreich, würden die meisten auch nicht sagen, ist ja das Öl. Mit 35%, nicht das Gas. Das Gas ist 20%. Ja. Das Öl ist ein Riesenfaktor. Und Österreich stellt sich da, weil sie immer auf den Strommix gehen, ja, wir sind total nachhaltig, unsere Wasserkraft, aber im Energiemix ist da Pustekuchen. Und da würde ich sagen, eine Ehrlichkeit, und da wird sie nicht ehrlich geführt, da stimme ich dir zu, eine Ehrlichkeit, ja, wir haben hier mächtige Akteure, die mächtige Profite machen mit dem Festhalten am alten Energiemix.
Mhm, da haben wir es. Ja. Aber das finde ich super wichtig, da mal zu unterscheiden und auch Politiker zu zwingen, den Energiemix vom Strommix irgendwie zu, also hier zu trennen. Auf der Seite 35 habe ich den Satz gelesen, der Klimawandel ist die Kehrseite der gesellschaftlichen Normalisierung. Was meinst denn du damit?
Mhm, gute Frage. Also unsere Grundthese ist ja mit diesem Begriff der imperialen Lebensweise, also hier im Buch nochmal stark ausgeführt und auch im Vorgängerbuch, dass eben unser Zugriff, wenn wir Handys haben, wenn wir Nahrungsmittel essen, die mit Futtermitteln aus dem globalen Süden produziert werden, wenn wir Autos haben, in die Metalle eingehen, die im globalen Süden gefördert wurden, oder Autoteile oder Autos ganz im globalen Süden, dann geschieht das unter meist sozial und ökologisch schändlichen, zerstörerischen Bedingungen. Die Arbeitsbedingungen in China, die Landwirtschaftsbedingungen in Brasilien und anderem. Das ist für uns das Imperiale. Imperial ist das Ausgreifende. Wir in unserem, nicht weil wir böse sind, aber wenn wir das Handy nutzen, wird das unter Bedingungen produziert, die eben ökologisch und sozial schlecht sind. Wenn die Fast Fashion uns die Billigklamotten anbietet, dann ist das in der Regel gentechnisch veränderte Baumwolle oder irgendwie ist das zu schlechten Bedingungen. Das ist das Imperiale. Und jetzt kommt unser Clou. Das, glaube ich, hat die beiden Bücher so bekannt gemacht. Das ist die Vorstellung des guten Lebens. Es ist nicht die Andenländer, die auskömmliche, suffiziente Lebensweise. Das gute Leben heißt hier F&F, Fleisch und Fliegen. Und eine Kollegin, Christa Wichter, sagt immer auch die billige Pflegekraft aus Polen, aus Ungarn, aus Rumänien. Das ist die Normalität. Die wird produziert, damit werden Profite gemacht, die Politik holt sich ihre Legitimität ab, Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das ist sozusagen unsere Normalität. Und das ist, die Kehrseite ist die Zerstörung im Süden und ist der Klimawandel. Allerdings müssen wir eins ganz wichtig berücksichtigen, auch im globalen Süden ist diese imperiale Lebensweise sehr attraktiv. Ja, also wer in China, in Brasilien, in Südafrika zu Wohlstand kommt, will auch ein Auto.
Steigt vom Fahrrad auf den SUV um, genau, ganz klar.
Eine Anekdote, vor 7, 8 Jahren saßen wir von dieser Gruppe, die ich vorhin erwähnte, Alternativen zur Entwicklung, bei einem Treffen und eine Kollegin, die in Sao Paulo arbeitet, versuchte für eine Konferenz einen Flug zu bekommen, es war im September, nach Santiago de Chile, um sozusagen da auf eine Konferenz zu gehen. Und sie sagte, sie kriegt keinen Flug. Und warum kriegt sie keinen Flug? Weil die Mittelschichten aus Brasilien nach Chile zum Skilaufen fahren. Ja. Und das fand ich so ganz eindrucksvoll. Und das will ich auch den Menschen insgesamt nicht verübeln. Auch da brauchen wir natürlich Veränderung. Aber das ist sozusagen die Kehrseite der imperialen Lebensweise. Sie schafft Wohlstand, sie ist attraktiv, aber sie schafft diese Zerstörung, sie schafft Klimawandel.
Aber da hast du natürlich mit dem Minimalismus, mit dem Lob der Generation, die wir in der Uni vor uns sitzen haben, ja, die sind nicht mehr auf Fast Fashion, weil sie auf Thrifting sind und auf Secondhand. Aber nimm mal mach mal Klimakleber die Handys weg oder nimm mal, also ich meine, da gibt's natürlich die Kritik der Babyboomer oder Generation X, die sagt, ja, jetzt gibt's mal das Handy ab, bevor er sagt, was wir alles nicht haben sollen. Also wir haben schon auch eine transgenerationale
Problematik. Absolut. Ich will dir nicht freisprechen. Also das völlig d'accord. Wir müssen immer genau anschauen, in welcher Generation sich was tut und welche Generation hat auch ihre Codes. Ne? Ja. Also sozusagen heute Klamotten zu tauschen, das ist sozusagen für eine bestimmte Generation cool, in einer anderen Generation was anderes. Wir brauchen insgesamt diese Veränderung und die Hauptthese wäre ja, dass natürlich neben der Bereitschaft der Menschen, also ich sag mal die subjektiven Voraussetzungen, dass ich weniger habe, dass ich ein bisschen auch konsumkritischer bin, natürlich die gesellschaftlichen Bedingungen sich verändern müssen. Also es müssen die Flüge teurer werden. Und da lasse ich mir auch nicht rausreden, ja, die Armen können dann nicht mehr in Urlaub fliegen. Meinetwegen haben wir ein System, dass man einmal im Jahr oder alle 2 Jahre fliegen darf. Wer fliegt denn? Die Reichen fliegen. Es gibt Manager, die wohnen in Hamburg, arbeiten in Frankfurt am Main und fliegen 3-mal die Woche. Das ist doch unser Problem. Ja, oder die Privatjets, wenn ich von Wien nach Saint-Tropez fliege, habe ich so viel Emissionen wie der Durchschnittsösterreicher, die Durchschnittsösterreicherin im Jahr. Das ist ja die Nummer, an die wir ran. Ökologische Ungleichheit, was wir vorhin schon hatten. Da müssen wir zuerst ran und da würde ich sagen, muss es radikal teurer werden.
Aber du gehst da immer an die Wirtschaft ran. Also Kapitalismus bedeutet ja Wachstum. Warum kritisierst du das Bevölkerungswachstum so gut wie nicht in deinem Buch? Mhm. Weil polemisch gesprochen ist doch klar, dass beispielsweise 200.000 Menschen auf dem Planeten weniger CO2-Belastung produzieren und weniger problematisch sind als 9 Milliarden, 13 Milliarden, was auch immer die Aussichten sind, ja?
Ja, ist ein wichtiger Punkt. Das ist eine Einsicht, die ich habe oder die wir haben. Wenn wir über Bevölkerungswachstum sprechen, dann tut sich in den Köpfen hier im globalen Norden, denken alle an den globalen Süden. Da wächst, ne, es spricht ja niemand von Bevölkerung, die Bevölkerung schrumpft ja eher. Wenn wir keine Zuwanderung hätten, würde die Bevölkerung in Westeuropa...
Ich würde sofort an die Ein-Kind-Politik Chinas denken.
Ja, aber okay, das ist vielleicht, aber es, die ja auch jetzt, die es nicht mehr gibt, aber sozusagen die meisten Menschen würden denken, der Süden, da gibt es zu viele Kinder. Mhm. Das Problem sind aber die Menschen im Norden mit ihrem ökologischen Fußabdruck. Also, und das ist das Erste. Also sozusagen, wir müssen auf uns schauen und gar nicht so sehr an den globalen Süden. Und das Zweite ist natürlich unsere historische, unsere Geschichte mit der Bevölkerungspolitik. Also mit einer Eugenik, mit einer Bestimmung des Staates, welches Leben ist lebenswert und lebensunwert.
Hätte es das nicht gegeben, wäre das auch letztlich ein Schlüssel, der sperren würde?
Mit dem Bevölkerungswachstum? Ja. Na, ich würde eher sagen, die Menschen, die leben, haben ein Menschenrecht zu leben. Punkt. Also da gibt es überhaupt für mich keine Menschen, die auf der Welt auf die Welt kommen,
natürlich,
sollen menschenwürdig leben. Und jetzt ist die Frage, warum entscheiden sich Eltern, mehr Kinder zu haben? Und dann haben wir sozusagen kulturelle Normen, dass viele Kinder heißt, ich habe ein glücklicheres Leben. Wir haben eine Frage von Verhütung. Wir haben eine Frage, die vielen Studien, wenn das Einkommen besser wird, wenn die Frauen berufstätig werden.
Dann wir haben Status. Unter meinen Vorständen gelten 3 oder 4 Kinder als Status. Wenn eine Frau in Deutschland irgendwo Hartz-IV-Empfängerin ist und 5 Kinder hat, ist sie Assi. Also genau. Da kippt es dann.
Genau,
ja.
Genau. Mhm. Also diese kulturellen Aspekte, die wir blicken. Und da kommen wir mit der Frage nach Bevölkerungswachstum auf diese allgemeine Ebene nicht ran, sondern da müssen wir feiner reinzoomen, also diese Nord-Süd-Ungleichheit, die ich am Anfang sagte, und auch nochmal, was führt dazu, dass Menschen am Ende weniger Kinder haben? Aber wenn ich das Bevölkerungswachstum in einem politischen Buch anspreche, denken alles wird, das muss jetzt reguliert werden. Mhm. Und ich glaube, es muss aus der Gesellschaft reguliert werden. Es müssen die Rahmenbedingungen dann geschaffen werden, über bessere Versorgung, wie auch immer, die Statusfrage, die du ansprichst. Aber mir ist unwohl, wenn ich jetzt sagen würde, wir müssen die globale Bevölkerung senken.
Ja. Und andersrum gesprochen, wenn man sagt, also jetzt sehr, sehr hier Science Fiction, nachdem das Packeis gerade aufgeht und die Polkappen schmelzen, das ist natürlich die schlechte Nachricht mit allen Viren, die da auch hochgehen, oh mein Gott. Aber das heißt natürlich auch, dass möglicherweise hier Land und Erde urbar wird.
Ja, aber das ist eine katastrophale Perspektive. Das ist wirklich, also da
wird momentan permanent
in Talkshows diskutiert. Natürlich, oder eben die Nordwestpassage wird schiffbar und so. Das ist katastrophal, weil die Klimawissenschaft ja jetzt gerade im letzten Weltklimabericht 2022/23 die sogenannten Kipppunkte nochmal stärker gemacht hat. Und wir ahnen nicht, was also
Kaskade
passiert,
von wegen Tipping
Point. Wenn jetzt unsere Zimmertemperatur, die im Nordatlantik gemacht wird, dass es hier relativ auskömmlich ist, dass sozusagen aus der Karibik, aus dem südlichen Atlantik kommt die warme Luft hierher. Und wenn das sozusagen die Polkappen in der Arktis mehr abschmelzen, kann das sozusagen unterbrochen werden. Und das hat ab einem bestimmten Punkt, ne, das zeigt die Klimawissenschaft, ist dieser Kipppunkt. Es gibt ganz lange inkrementelle Entwicklung, das hält das Klima aus und dann kippt's um. Mhm. Und das hat Folgen, die wir nicht absehen. Mhm. Zweites Beispiel natürlich die berühmten Permafrostböden. Ne? Das jetzt sozusagen, natürlich wird da in Sibirien vielleicht was urbarer, aber du hast die Viren schon angesprochen. Ja. Wir wissen gar nicht, was geschieht. Also ich würde vor dieser, ich sag mal, menschlichen Arroganz, also nicht jetzt von uns, sondern
wir
als Menschheit.
Uns die Erde untertan.
Genau, ja. Das ist ganz gefährlich und das zeigt die Klimadebatte auf jeden Fall. Da sollten wir immer das Vorsichtsprinzip haben. Und wenn die Arktis abschmelzt und wenn es nicht mehr rückgängig oder wenn die Gletscher in den Alpen so abschmelzen, 1/3 des Süßwassers hier in dem Alpengebiet kommt von den Gletschern, ja. Dass die Gletscher sich aufbauen im Winter und im Sommer abbauen und das Wasser abgeben. Und wenn die Gletscher weg sind, sind sie weg. Mhm. Ja. Und das ist dramatisch.
Wobei natürlich viele auch sagen, also der Erde selber ist es wurscht. Es wird die Erde auch nach dem Menschen noch geben. Es ist wirklich eher, also darum ist doch das auch vom aufgeladenen Begriff der Klimaproblematik, das Klima und auch die Erde, Erderwärmung, die schafft es. Es ist eher eine Menschenkrise.
Ja, aber wir sind ja eine Gesellschaft. Also wir wollen ja ein gerechtes Leben. Also das wäre ja zynisch zu sagen, gibt es natürlich die Position, das ist der Natur oder dem Klima egal und die sind froh, wenn die Städte verlassen sind, dann können die wieder durch den Asphalt rauswachsen und die Natur und die Pflanzen werden sich entwickeln. Aber wir sind in einer Gesellschaft. Und wenn wir die Norm haben von Gerechtigkeit, von gutem Zusammenleben, von Menschenrechten, dann sollten wir das Schlimmste verhindern. Sonst kommen wir in so einen zynischen Ton. Und dann ist es wieder die Menschheit, weil den Reichen Den Wohlhabenden, denen gefällt dieser Diskurs, dass die unten Angst haben, dass die unten sich meinetwegen auch die Köpfe einschlagen zwischen denen, die hier leben und nicht viel haben und denen, die hinzukommen, also die Migranten. Das passt den Reichen ganz um. Also so ein Zynismus. Und die leben weiter in Saus und Braus. Und ich würde sagen, nein, wir müssen dieses Leben in Saus und Braus auch kritisieren und verändern, damit es eben eine Gerechtigkeit für alle gibt.
Irgendwo, ich glaube, es war auch auf der Seite 35, fällt der Begriff Food from Nowhere. Kannst du das mal für uns in einen Kontext setzen? Mhm. Was heißt das? Mhm.
Ja, das ist eine super Frage. Wir wollen ja mit diesem Begriff der imperialen Lebensweise anzeigen, also Food, also die Nahrungsmittel, im Nahrungsmittel, im billig Schweinefleisch, in das ja Energie eingeht, Düngemittel für Futter oder eben gegebenenfalls auch Tier, also Sojaschrot aus Lateinamerika, um die Schweine zu züchten. Und Food from Nowhere, Philip McMichael, ein Agrarsoziologe, hat den Begriff vor 20 Jahren geprägt, sagt, in unseren Lebensmitteln ist es zunehmend egal, wo das herkommt. Oder die Shrimps, ne, diese enorme Zunahme der Shrimps, die man heute in jedem Supermarkt bekommt. Das ist Food from Nowhere. Es ist nicht mehr saisonal verankert, regional verankert. Es ist nicht mehr ökologisch, so aber wie wenn ich zum Bauernmarkt gehe. Ja, aber es interessiert ja niemand. Ja. Ich gehe ins Kühlregal und hole mir die Shrimps, weil mir die Shrimps schmecken. Ich hole mir das Fleisch und will gar nicht wissen, wie das produziert wurde. Das ist das Food from Nowhere für McMichael. Und das ist für uns sozusagen die Zuspitzung der imperialen Lebensweise, weil ja Nahrungsmittel immer noch was viel mit Körper, mit eigenem zu tun haben. Und diese Nichtbeachtung, ne, in der industriellen Landwirtschaft, im Fastfood, das ist ein riesiges Problem.
Was also quasi Billigfleisch nehmen und auf einen 9000 Euro Grill vom Weber legen. Das ist so.
Genau.
Also so
ein bisschen. Da bin ich froh, stolz auf den Grill, aber mich interessiert nicht, wo das Billigfleisch und das Futter mitlernen. Und das ist das Food from Nowhere. Und insgesamt wurde ja historisch, war ja die Menschheit immer unglaublich sensibel für die eigenen Lebensmittel. Mhm. Und das hat sich über die Industrialisierung verändert, schon seit dem Zweiten Weltkrieg, also Fastfood, industrialisierte Landwirtschaft. Und McMichael sagt, das hat sich im Globalisierungsprozess nochmal verändert, weil eben zunehmend Lebensmittel im globalen Süden hergestellt wurden. Ich hatte jetzt gerade eine Dissertation bei mir abgeschlossen über die Shrimps-Farmen in Ecuador. Das ist ökologisch ein Desaster. Ja. Das ist ökologisch.
Antibiotikum pur, oder?
Ja, und den Menschen wird die Lebensgrundlage genommen. Sie werden verarscht, immer mit dem Argument, die Arbeitsplätze kommen. Das stimmt natürlich
Avocados,
überhaupt nicht.
Avocados, ja.
Avocados ist das zweite Beispiel. Und das ist dramatisch. Und hier kommt es kaum an. Man will halt Shrimps essen.
Also zu meiner Kindheit, jetzt klinge ich auch schon wie eine Oma, bin sie ja auch. Also war jetzt noch nicht die tägliche Avocado ganz klarer Absolut. Bestandteil des Frühstückstisches. Ja. Also das ist heute, wenn du in ein Lokal kommst und haben sie kein Avocado-Brot, naja, also dann kannst du nicht frühstücken da. Genau. Also da hat sich was verschoben. In Österreich wird immer wieder das Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen diskutiert. Wäre das jetzt für die Klimakrise wirklich relevant? In Deutschland versteht man darunter das Aufheben des, also unter dem Aufheben des Tempolimits die Zerstörung der Freiheit. Das ist ja überall auch anders konnotiert. Wie siehst denn du das?
Also aus ökologischen Gründen ist es ganz deutlich, ja. Mhm. Also das Umweltbundesamt in Österreich hat eine Studie veröffentlicht, dass die Reduktion von 130 auf 100 in Autobahnen den CO2-Ausstoß ein Viertel, das ist richtig viel Holz, ein Viertel reduziert. Dass der Feinstaub um ein Drittel reduziert wird, dass die Stickoxide sogar um 40% reduziert werden. Also das ist richtig viel Holz. Lärm wird reduziert, Flächenverbrauch, wenn wir sozusagen jetzt auch ein anderes Verkehrssystem haben.
Feinstaub, Asthma.
Und dann jetzt zu deinen Punkten, zu deinem zweiten Teil. Die Reduktion, also ein Tempolimit, hätte eine enorme symbolische Wirkung. Hätte eine Wirkung, ich will vielleicht automobil sein, aber sozusagen, ich kann das nicht um jeden Preis, weil es eben damit ökologische Grenzen. Wir müssen anerkennen, wir sind in einer anderen ökologischen Situation. Wir müssen umsichtig mit dem Planeten umgehen. Das wissen wir seit mindestens 30 Jahren, wenn nicht sogar seit 50. Der Club of Rome Bericht ist 1972 veröffentlicht worden in die Richtung. Und jetzt zu deinem Freiheitsbegriff. Das ist für mich ein Kern. Das haben wir auch im Buch am Ende. Wir gehen auf den Begriff von Eva von Redeker ein, der Bleibefreiheit. Eva von Redeker macht in einem kleinen Essay, dieses Jahr erschienen, das schöne Argument als Philosophin in der Corona-Krise, wo sie dann nicht mehr zu Vorträgen fahren konnte, wo sie nicht mehr reisen konnte, vielleicht per Zoom gemacht, hat sie den Wert des Bleibens entdeckt. Und macht es auch, wenn wir als Menschheit auf diesem Planeten bleiben wollen, brauchen wir ein anderes Freiheitsverständnis, und zwar nicht die Freiheit, immer mehr zu haben, immer mehr Reisereichweite, immer mehr Konsumreichweite, Stichwort imperiale Lebensweise. Mhm. Das finde ich ein sehr schlaues Argument und das machen wir am Ende. Und wir brauchen jetzt, mache ich das in einer langen philosophischen Tradition, im Grunde genommen einen anderen Freiheitsbegriff. Der aktuell dominante Freiheitsbegriff ist der sogenannte negative Freiheitsbegriff. Ich will tun können, was ich will, wenn ich genug Geld habe, in Klammern. Mhm. Und egal, was die Konsequenzen sind, die ökologischen Konsequenzen für andere Menschen, wenn ich schnell fahre, ist mir der Lärm egal, den ich erzeuge, den Feinstaub, die CO2-Emission, Hauptsache ich kann schnell fahren. Ein anderes Freiheitsverständnis, lange philosophische Tradition des Positiven, heißt, ich lebe frei und auskömmlich, aber nicht auf Kosten anderer und nicht auf Kosten der Natur. Hm. Und dann ist die Freiheit, ich sag mal, des E-Autos, wenn ich am Land lebe, mit 100 vielleicht zu fahren, das ist dann für mich Freiheit, aber ich versuche, die negativen Effekte auf andere und auf die Natur zu minimieren.
Heißt auch auf die Medizin übersetzt, ja, der Mensch kann heute schon Dinge, die Frage ist, ob er sie soll, ob er sie darf. Also das heißt, nicht immer nur das Strafgesetz als Limit zu nehmen, sondern zu sagen, okay, also ganz ehrlich, langt ja auch, lieber bin ich am Reisen und am Cruisen als am Rasen.
Ja, und wir wissen von den USA, das Autoland der Welt, ja, wo es sozusagen ein starkes Tempolimit gibt und da regt sich niemand auf, wer in den USA war. Also es ist ja nicht so, dass jetzt hier was ganz Neues eingeführt wird.
Also ich fahre auch in Amerika wirklich lieber, ich fahre auch in Australien lieber als in Deutschland. Genau. Wenn ich in Deutschland fahre und ich habe das Gefühl, neben mir zieht einer mit 200 km/h drüber, ich habe Angst.
Genau. Okay. Und das, ich würde sagen, also das eine ist das eindeutig ökologische, das klimapolitische oder das klimatologische, aber das andere ist nochmal eine Symbolik in einem Land wie Deutschland, da flippen ja fast alle aus, wenn man über Tempolimit spricht. Aber das durchzusetzen und den Mut zu haben, das durchzusetzen, das würde den Menschen zeigen, hoppla Leute, wir als Politik haben begriffen und wir bitten euch auch zu begreifen, uns steht wirklich das Wasser zum Hals.
Aber jetzt haben wir ja auch wieder letztlich durch die Migrationsbewegung auch Menschen mit dabei mit einer anderen Betriebstemperatur, weil aus dem Süden kommen, die das aber jetzt hier auch als neue Norm sehen. Da ist es ja dann noch schwieriger umzusetzen.
Nein, also ich würde sagen, die motzen übers Tempolimit, das sind die mit den fetten Autos. Das sind nicht die, die hier neu ankommen, sondern das sind die, die halt überhaupt 200 fahren können. Welches Auto kann denn 200 fahren? Mhm. Da würde ich jetzt nicht den Menschen die Schuld geben und ob das mit der Betriebstemperatur, also das ist vielleicht kulturell was Lebhafteres, aber die Leute haben jetzt nicht genetisch drin, dass sie 180
aber
fahren
wollen.
Aber
dort zählt das Auto noch als Statussymbol, wo man sagt, also ich fahre noch immer das gleiche Auto, das ich mir vor 30 Jahren gekauft habe. Also ich meine, das wäre undenkbar.
Also ich kann jetzt, meine jüngste Erfahrung ist, in Bogotá ist das Auto als Statussymbol nur für die Reichen.
Okay.
Also das ist wirklich was anderes. Okay. Also der SUV, der muss daher. Ne? Wir sind, Bogotá ist ja sehr stratifiziert aufgewachsen, im Süden wohnen die Armen. Wir waren auch in einem ärmsten Viertel. Wie gehen die jetzt mit den mafiotischen Strukturen um? Wie organisieren die sich selber? Und wenn man in Bogotá in Norden fährt, das ist reicher als der 19. Bezirk in Wien. Ja. Da ist das Auto ein Statussymbol. Aber ich meine, ich bin jetzt auch mit zwei Kolleginnen, die in unserer Gruppe sind, die haben mich mit dem Auto nach Hause gebracht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist das Auto, El Carro, das ist das Fortbewegungsmittel und gut ist. Mhm. Ja. Und so würde ich auch sagen, in anderen Ländern, natürlich ist es, wenn jetzt Migrantinnen, ich kann das jetzt nicht belegen als Studie, Migrantinnen nach Westen fahren und wenn die jetzt sozusagen in ihre Heimatstädte, in ihre Heimatdörfer gehen, und dann ist natürlich das Auto ein Statussymbol. Ja. Aber ich würde das jetzt nicht sozusagen überjazen und ich würde es schon gar nicht mit dem Tempolimit in Verbindung bringen, sondern in Rumänien und Bulgarien und Ungarn gibt es auch ein Tempolimit. Ja. Mhm. Und ob die Leute jetzt ein größeres Auto haben oder nicht.
Mhm. Okay. Du, wie ist denn das, was verstehst denn du unter der nachhaltigen Nicht-Nachhaltigkeit in konkreten Beispielen? Mhm.
Das ist ein
also da haut es einem ja immer wieder über Begriffe drüber, ich sag's dir.
Ja, das ist unser Job als Wissenschaftler. Der Begriff kommt von Ingolf von Blüdorn, der an der Wirtschaftsuniversität hier Professor ist für Soziologie. Und der wollte damit zeigen, dass, also Nachhaltigkeit kann ja zweierlei heißen. Kann ja heißen zukunftsfähig und dauerhaft. Mhm. Und er hat den Dauerhaftsbegriff und sagt, die Nicht-Nachhaltigkeit, die tiefe Verankerung der imperialen Lebensweise in meiner Sprache, er verwendet unseren Begriff auch in seinen Büchern, die ist auf Dauer gestellt. Also die nachhaltige, ist auf Dauer gestellte Nicht-Nachhaltigkeit, Umweltzerstörung, Nicht-Zukunftsfähigkeit und anderes. Das ist sozusagen ein Kerngedanke. Genau, lohnt sich auf jeden Fall, sich damit auseinanderzusetzen. Wir würden zwei Unterschiede zu Ingolf von Blüdern und zu diesem Konzept haben. Wir würden sagen, also für Blüdern ist das sozusagen, das ist so und das bleibt und da kommen wir nicht raus. Und wir betonen in unserem Buch ja auch die Konflikte, wie wir der Klimakrise waren. Wir haben ja ein starkes Kapitel, was auch sehr viel nachgefragt wird. Ein Indikator als Buchautor ist die Nachdrucke. Ja, wir haben bestimmt jetzt schon 15 Mal in kleinere Ausschnitte nachgedruckt. Wahnsinn. In Zeitschriften. Es freut uns auch. Mhm. Und am meisten wird das, was wir die antiökologische, autoritäre Politik nehmen. Also die, ich sag mal für Österreich, die FPÖ-Position, Teile der ÖVP, die sagen, die Klimakrise findet gar nicht statt oder sie ist sekundär, wir müssen hier wachsen, wir sind das Autoland Österreich. Und diese autoritäre Stabilisierung ist, das gibt's Konflikte mit einem anderen Projekt, ich sag mal der ökologischen Modernisierung, ne, Grüne, SPÖ oder eben noch weitergehenden Alternativen, raus aus der imperialen Lebensweise. Und diese Umkämpftheit, diese Konflikte, die interessieren Blüdorn nicht mit seiner These der nachhaltigen Nichtnachhaltigkeit. Und was wir auch ganz stark in den Büchern machen, jetzt auch im neuen Buch extrem, sind die Alternativen. Es gibt ja total viele Alternativen, wo Menschen sich aufmachen, wo wir viele Ideen haben. Ich habe ja schon gesagt, wie wir die Mobilität anders organisieren können.
Aber ist das nicht auch gefährlich? Weil kann das nicht auch heißen, dass jetzt zum Beispiel das, was du hier verortest bei FPÖ und Teilen der ÖVP, dass diese ganz late adapters, die erst ganz hinten, wenn es alle vorne schon gemacht haben, also vorne haben die gekämpft und für eine andere Ökologie und eine andere Geschichte und dass die dann gar nicht mehr so weit moven müssen und dann sagen, das habe ich euch ja gesagt, ist ja gar nicht so arg. Das heißt, dass es die tatsächlich mit ihrer Wählerschaft gar nicht betrifft und dass die dann sagen, ja, vorne habt ihr euch zerrieben und eine Gewessler hat sich noch zerrieben und angelegt, aber hinten, naja, was ist denn jetzt? Für die ist dann, für den Rattenschwanz hinten ist gar nicht so spürbar.
Ja, das ist schon ein guter Gedanke. Also unser Argument ist, dass die autoritären, antiökologischen Kräfte deshalb geradezu, und das hätten wir ja vor 5 Jahren hier gesessen nicht gedacht. Wir hätten vor 5 und vor 10 Jahren gedacht, dieses ökologisches Bewusstsein, die Umweltpolitik nimmt zu. Dann hatten wir die Fridays for Future. Die Grünen haben ja ihr tolles Wahlergebnis vor 5 Jahren wegen der Klimabewegung. Ne? Und dass sie jetzt so runtergegangen sind, muss einem ja auch Sorgen machen. Ja, in Deutschland ist es ja ähnlich. Da waren die Baerbock war kurz vor der Kanzlerschaft, wenn sie nicht im Wahlkampf 21 die vielen Fehler gemacht hätte. Und da ist
Baerbock ist, glaube ich, von Haus aus ein eigenes Problem.
Okay, ist ein eigenes Problem. Problem. Aber wir, es gibt einen Backlash. Es gibt einen Rückschritt. Und wir argumentieren im Buch in 2 Kapiteln, weil das Projekt der ökologischen Modernisierung, also Gewessler, Baerbock, Habeck und so weiter, ungleich bleibt. Unser erstes Thema, weil es bei den Menschen ankommt als ungerecht. Wir sollen jetzt den Gürtel enger schnallen, wir sollen die Heizung austauschen, wir sollen aufs Auto und Fliegen verzichten und die da oben machen weiter wie bisher, weil die das nicht mit der Gerechtigkeitsfrage stellt. Das ist ein offenes Tor für die Kickels und die Höckes. Und wir zitieren Studien im Buch und bringen auch Zitate, wie die rechtsautoritären Kräfte genau das ansprechen. Sie sprechen ihre Wählerinnen an, die Umweltsachen, das ist eine Frage des Establishments, der Reichen, ihr müsst denen gar nicht glauben. Und von daher würde ich sagen, aus politischen, wir wissen um die Tiefe der Klimakrise, wir brauchen die First Movers, die Second und die Third Movers und wir müssen die Late Movers mit überzeugenden Argumenten und mit Angeboten dazunehmen. Das ist die Aufgabe.
Aber ist es nicht auch wahr, dass momentan die Klimakrise auf die Konsumenten ein Stückchen abgewälzt wird? So nach dem Motto, du mit deiner Kaufentscheidung hast jetzt das Klima zu retten, wo dann vielleicht Otto Normalhelga das Gefühl hat, echt nicht.
Also ich denke, das war immer so. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren damit. Die Nachhaltigkeitsdebatte hat immer dieses Problem gehabt, die Schwäche, so zu tun, als wenn die Konsumentinnen und die Konsumenten die Hauptverantwortlichen sind am Supermarktregal und am besten noch die Jungen, die dann vor moralischer Last auf den Schultern gar nicht gehen können, weil sie gar nicht mehr wissen, was ist jetzt ein angemessenes Leben, anderer Konsum. Was natürlich immer ein Spiel war, um die Mächtigen, die Vermögenden, die Investoren, die Unternehmen draußen zu lassen. Ja, die ja die Entscheidung treffen, die nicht nachhaltigen, die umweltzerstörerischen Teilen. Ich mache ein Beispiel. Vor 20 Jahren, 2002, 2003, ich habe damals in Frankfurt am Main noch gelebt oder in Kassel, also in Hessen, da war diese internationale Automobilausstellung. Ich habe wirklich geglaubt, dass 3-Liter-Auto kommt. Das Versprechen des 3-Liter-Autos, die Autoindustrie hat kapiert, ne, der Smart, weil so ein
der Pluriel
von die haben es kapiert. Aber was ist geschehen? Die Profite wurden mit den SUVs gemacht.
Ja, natürlich. Ja.
Letztes Jahr, 2023, gab es weltweit von den Autoneuzulassungen 48% SUVs und größer, also Pickups. Ja. In den USA ist der SUV Navarro schon Mittelklassewagen, sondern man hat, genau. Ja. Also es ging völlig in die andere Richtung. Aber warum? Weil die Unternehmen, Volkswagen et al., sozusagen umgestellt haben auf die Mini-Panzer, auf die SUVs. Von daher teile ich dein Argument. Ist es immer zu einfach, auf die Konsumentin zu gehen. Ich würde immer sagen, die Menschen sollen verantwortlich konsumieren. Aber die großen Räder, die werden gedreht von den Saatgutkonzernen, den Supermarktketten, den großen Automobilherstellern, den Handyherstellern. Es spricht doch nichts dagegen. Wir haben das Handy seit 2007. Es hätte nichts dagegen gesprochen, dem Handy von Anfang an auswechselbare Teile einzubauen. Es war die kapitalistische Konkurrenz, natürlich, dass man es wegschmeißt, ne, dass man sozusagen einen schnellen Umsatz hat. Die Politik war feige. Es hätte die Politik von Anfang an sagen, jetzt gibt es das Fairphone, ja, als sozusagen als kleine Marktnische. Mhm. Aber das sind Entscheidungen, wo dann die Unternehmen und die Politik zusammen agieren. Und jetzt zu sagen, lieber Konsument, lieber Konsumentin, nutz mal dein Handy ein halbes Jahr länger, das ist ja lächerlich. Das ist ja geradezu lächerlich. Vielleicht ein zweites Beispiel, was mich wahnsinnig ärgert, wo es um die Politik geht. Wir haben jetzt an den unseren Flaschen, an den Plastikflaschen, werden die Plastikverschlüsse sind jetzt mit der Flasche zusammen. Das ist ja Pipifax, ist ja gar nichts. Warum sagt die Politik nicht wieder, in Zeiten der Klimakrise, wir führen ein Pfandsystem ein,
ja, locker,
auf
oder?
Weinflaschen, auf Bierflaschen und so weiter. Ich bin noch aufgewachsen am Bodensee, wo man natürlich die Weinflasche als Pfand zurückgegeben hat, die Literflasche. Ja. Und heute, das wäre eine Initiative.
Auf jedem Weihnachtsmarkt hast du einen Becher 5 Minuten lang als Pfand.
Genau. Also klar. Und das wäre eine Politik.
Wird aber kommen. Also das Pfandsystem bei PET-Flaschen wird ja schon diskutiert, weil Österreich zum Beispiel so zerfledderte, verschiedene, föderalistisch gewachsene Strukturen hat, wo das erlaubt ist und in der Stadt nicht und das dort. Jetzt hatten wir doch die MAI-Abkommen. Also dass einfach Staaten keine... dass es keine Staatenrechte gibt im Sinne von. Ist das nicht damals auch, also Rudi Edlinger war, glaube ich, damals der Treibende, dass das also irgendwie hier passiert, dass es MAI-Abkommen gibt. Aber wäre es nicht auch spannend zu sagen, lieber Microsoft-Konzern, jetzt zeigst uns das mal anhand eines Staates, wenn man dir die Aufgabe gibt, hier Dinge urbar zu machen und so, dass es ökologisch sinnvoll ist. Also wäre das nicht eine Überlegung, Staaten in Unternehmen in eine Verantwortung zu bekommen, Multis in eine Verantwortung zu bekommen, zu sagen, das müsst ihr jetzt mal zeigen?
Jein. Also ich glaube, natürlich gibt es auf Unternehmensseite dann unglaubliche Innovationskraft. Mhm. Aber solange es darum geht, Profite zu machen, Reichtum anzuhäufen, Boni zu machen auf der Management-Ebene und deshalb zwei zentrale Produktionsfaktoren billig zu halten, nämlich die Arbeitskraft, das bedeutet Ausbeutung, und die Natur, das bedeutet Ausbeutung, Zerstörung. So lang funktioniert es nicht. Von daher, ich bin jetzt gar nicht gegen Privateigentum, aber ich bin für starke ökologische und soziale Standards. Gibt es ja eine ellenlange Debatte.
Eher im Sinne von Patenschaften. Weißt du, wir haben doch jede Stadt ist Paten mit irgendwem anderen. Wenn man sagt, Österreich hätte jetzt die Patenschaft für ein Land in gleicher Größe, wo sich irgendwie nicht wehtut, und zu schauen, dass das gut geht, wenn wir diese Gemeinschaft einführen, ohne dass es ein imperialistischer, wir zeigen euch jetzt missionarisch, wie es geht, das könnte man ja durchaus auch mit Unternehmen machen.
Ja, aber Tatjana, ich sehe das. Das Problem ist, wenn es kein Recht ist, kein Rechtsanspruch, dann entscheidet Microsoft, wo gehe ich hin? Die ganze Entwicklungshilfe ist erkrankt ja daran, dass natürlich dann Österreich sagt, das sind unsere Partnerländer und Deutschland. Und wenn wir nicht mehr genug Geld haben, dann ziehen wir uns zurück. Aber ich glaube, die große zivilisatorische Errungenschaft, die wir haben, ist das Recht.
Ja.
Dass Menschen Rechte haben. Rechte gut zu leben. Und das heißt, dass dann ihre eigenen Staaten, und da muss international Geld fließen, wir brauchen die Debatte um Klimareparationen anders, aber die eigene Regierung muss verantwortlich gemacht werden für ein gutes Gesundheitssystem, für ein gutes Bildungssystem. Die Regierung muss die Steuern haben oder die Zölle, wenn wir über Exportgesellschaften nachdenken. Aber diese Frage von Patenschaften, die als Lernprozess total wichtig sind, ich bin gerade sehr dafür, zum Beispiel wieder translokale Partnerschaften mit dem Süden aufzubauen, für Energiewende, für Ernährungssouveränität, bin ich sehr dafür. Aber wenn es kein Recht ist der Menschen vor Ort, dann warum die Gemeinde und nicht die? Warum zieht sich Microsoft wieder zurück? Weil sie sagen, sie haben andere Interessen.
Ja.
Das ist ungleich. Also ich würde immer davon, es muss ein Rechtsanspruch der Menschen vor Ort sein.
Wie sehr stinkt es dir, dass letztlich Nachhaltigkeit da jetzt auch zum Wirtschaftsfaktor wird? Also vor dem Hintergrund, ich merke es bei meinen Vorständen, dass ja viele Nachhaltigkeit immer mit Langfristigkeit verwechseln, was es nicht ist. Also wenn man sich jetzt anschaut, ein Bauer heute in Österreich, irgendwo im Machfeld, die sind ja in Wirklichkeit zu den größten EU-Beamten geworden, weil sie in Wahrheit nur noch von Förderungen leben können, wie auch immer, beides. Und nicht mehr von dem, was sie einbringen.
Na, also wenn wir eine konkrete Situation haben, dass Menschen, Bauern, Bäuerinnen, jahrzehntelang in die industrielle Landwirtschaft gepresst wurden, dass die Agrarfonds der EU weitgehend dafür waren, dass man Massentierhaltung ausbaut, dass man uniforme Landwirtschaft, also Monokulturen hat, kann ich ja jetzt von den Bauern, Bäuerinnen nicht verlangen, die sollen mal ganz schnell umstellen. Da muss ich sie unterstützen. Also die Bauernproteste, ich fand die legitim. ja, in Österreich, in Deutschland, weil die Leute sagen, ihr spinnt doch jetzt. Jetzt wird auf unserem Rücken, alle reden über Klima, alle reden über Nachhaltigkeit. Ihr habt uns 40 Jahre was anderes erzählt. Wir haben unsere nachhaltige Landwirtschaft vielleicht aufgegeben, weil die Subventionen für Massentierhaltung waren oder für Monokulturen. Also da müssen wir gut umsteuern. Und da bin ich sehr dafür, dass es eine politische Verantwortung ist. Die Betriebe, die Landwirtschaftsbetriebe, aber auch die Automobilindustrie muss umgebaut werden. Es müssen Züge gebaut werden, es müssen Straßenbahnen gebaut werden. Und die Menschen, die Betriebe dabei zu unterstützen, das ist eine Aufgabe der Politik. Und dann muss es irgendwann rentabel sein. Es kann ja jetzt nicht in der Dauersubvention sein. Aber ich halte es für sinnvoll, Menschen nicht zu gängeln, ne, nicht von der Bürokratie abhängig zu machen, was du gerade beschreibst, aber sie in sinnvollen Projekten zu unterstützen. Und ich bin überzeugt, dass die allermeisten Landwirte, wenn sie auskömmlich davon leben können, für eine ökologische und saisonale Landwirtschaft sind und nicht per se für eine industrielle Landwirtschaft, aber da wurden sie hingetragen, da wurden sie hingepresst, weil da konnten sie überhaupt noch Geld verdienen.
Und das führt uns natürlich zum Freikaufen. Also sollte CO2-Reduktion über den Preis gelöst werden und mit CO2-Zertifikaten im großen Stil, soll man sich da freikaufen können, weil da steuern wir ja gerade ein bisschen hin.
Jein, also ich denke auch, als Übergang mag das mal Sinn sein, nur es wird ein riesiges Anlagefeld, es wird ein riesiges eigenes Profitfeld, weil ja die Zertifikate kostenlos rausgegeben werden und dann werden sie am Markt behandelt. Und wir wissen jetzt aus 20, 25 Jahren Zertifikate, Diskussionen, Handel, es bleibt ganz stark vom Auf und Ab, weil selbst wenn plötzlich der Ölpreis mit dem Öl viel zu verdienen ist oder mit dem Stahl, dann spielt es gar keine Rolle. Dann ist das nicht so wichtig. Dann kann ich Zertifikate zukaufen, Zertifikate verkaufen. Also es mag im Einzelfall sinnvoll sein, dass die FÖEST mit Zertifikaten handelt, aber wir brauchen Obergrenzen. Wir brauchen Obergrenzen, die müssen wir verhandeln. Das sind politische Entscheidungen. Wie viele Autos brauchen wir? Das greift ja auch durchaus den Markt an, aber wir sind wirklich im Klimanotstand und wir brauchen eine Ziellinie der Politik. In 10 Jahren, in 20 Jahren gibt es nur noch einen Teil der Autos von heute. Es sind globale Märkte, es wird global, aber drunter geht es nicht.
Selbstfahrende Autos, die es in Silicon Valley gibt, würden uns die dann Stücke...
Ich glaube, das ist eine andere Diskussion. Ich glaube,
im Sinne von Carsharing, sonst
was. Carsharing, das ist was anderes. Ja. Ich bin sehr dafür, dass es am Land Sammeltaxis gibt. Man muss ja nicht überdenken, der große Bus mit 7 Leuten fährt übers Land und dann ist es natürlich total unattraktiv, sondern es braucht ganz tolle, meinetwegen auch App-basierte oder telefonbasierte für ältere Menschen, Systeme von Sammeltaxis, die auch kommen, die gut verfügbar sind, die natürlich einen Elektromotor haben. Das sind die sozialen und technologischen Innovationen.
Und, klingt aber nach viel Organisation und klingt nach viel Arbeit für den Konsumenten. Jetzt können wir schon am Flughafen arbeiten, an der Billerkasse arbeiten. Jetzt arbeiten wir dann auch noch die öffentliche. Also wofür zahle ich dann meine Steuern, wenn ich es dann selber organisieren muss?
Ich glaube, dass Menschen, wenn die aufs Auto verzichten könnten und haben eine App, ich meine, ich buche ja auch meine Zugkarten übers App, ja, wenn ich mit dem Auto, oder ich habe das Klimaticket, aber wenn ich sozusagen im Ausland fahre.
Gut, aber wenn der Bus kommt, kommt der Bus. Da muss ich nichts machen.
Ja, aber wenn der Bus nur zweimal am Tag kommt, habe ich keinen Bus, dann nehme ich das Auto. Also ich sag jetzt nicht in Wien, ich muss nicht mehr in Wien die U-Bahn organisieren. Genau. Gut, ja. Aber wieder zurück zu deiner CO2-Zertifikate-Frage. Ich denke, die Politik hat sich zu einfach gemacht, das jetzt rein dem Markt zu überlassen und damit auch noch relativ locker anzufangen. Da waren natürlich Unternehmensinteressen dahinter. Da gibt es immer die Wettbewerbsfähigkeit. Wir dürfen hier das nicht zu stark machen. Ich glaube, die Politik müsste mutiger sein im Ansprechen von Problemen. Ich weiß um die Ambivalenz bei Wahlen und so weiter, aber trotzdem würde ich das von der Politik verlangen und um kluge, innovative Vorschläge. Und was ich der jetzigen Regierung zugute halte, ist das Klimaticket. Das Klimaticket hat ja wahnsinnige Konflikte erzeugt, ne? Wer wollte mitmachen, wer wollte nicht mitmachen, dass sie das aber durchsetzen, für Österreich dieses Ticket hoffentlich jetzt auch für die nächsten Regierungen durchzusetzen, dass ich mir in Österreich überall mit einem Jahresticket, das im Monat 80, 90 Euro kostet, bewegen kann, das halte ich für eine ganz wichtige Innovation. Was die Menschen daraus machen, das ist dann die zweite Frage.
Ja, okay. Also gut, die Politik ist natürlich auch immer, sind auch wir de facto, weil wenn man sagt, die Politik der Sozialdemokratie zum Beispiel hat jahrelang gesehen, dass ganz, ganz viele bei der ÖBB oder bei den ÖBB in Pension gehen werden. Jetzt, oh Wunder, 19.000. Also gute Nacht, was habt ihr gemacht bis jetzt? Ja? Ja. Was verstehst denn du unter grünem Kapitalismus und wo läuft hier die Grenze zum schon vermuteten Greenwashing?
Also grüner Kapitalismus ist ein eigenes Kapitel jetzt im neuen Buch Kapitalismus am Limit. Wir machen das an diesem europäischen grünen Deal, den Ursula von der Leyen ja vor knapp 5 Jahren bei ihrer ersten Amtszeit im Dezember 2019 angekündigt hat. Das ist ganz wichtig. Also erstmal die Klimakrise ernst zu nehmen. Das hat die natürlich gemacht unter dem Eindruck der Klimabewegung 2018, 2019. Stellt diesen Deal vor. Und das Kernelement des grünen Deals, des grünen Kapitalismus, ja unser Begriff, die meisten sagen grüner Deal, grüne Ökonomie, ist die Dekarbonisierung der Wirtschaft. Also umzustellen von fossilen Energieträgern auf erneuerbare. Das ist wahnsinnig wichtig.
Was heißt das für ein KMU? Das heißt, dass wir dann auch Nachhaltigkeitsreports geben müssen, dass jetzt irgendwie jemand, der ein Geschäft hat, selbst mit 3, 4 Leuten, schaut, was, welche Lieferanten, welche Supply Chains und so weiter ist es.
Ja, ich würde es nicht jetzt so gleich zum Verwaltungsmonster machen, sondern ich würde erst mal sagen, weil es jetzt Lieferketten gibt, das ist gar nicht Teil des Europäischen Grünen Deal, aber es gibt das Lieferkettengesetz, die Lieferketten werden sozusagen gemonitort und ich weiß als KMU, ich sage jetzt mal als Gastronom, die Produkte, die ich kaufe, die ein Label haben, die sind auch okay. Also da muss wird eher der Supermarkt, der Großhändler wird verpflichtet auf ökologische,
soziale. Aber das könnte ja dein Schrimps-Problem lösen, weil das wissen wir jetzt auch, wo es herkommt, aber wir wissen noch nicht, ist das fein oder nicht und dann gäbe es sowas. Genau,
zum Beispiel. Okay. Aber nochmal zurück zu diesem grünen Kapitalismus. Also die Grundabsicht ist Dekarbonisierung. Und das ist wichtig, ganz wichtig, ich will das nochmal betonen. Die Kritik, die wir haben, ist, dass es in einer Wachstumslogik bleibt. Mhm. Es sagt halt grünes Wachstum. Ja. Wir wissen aber aus allen Studien und allen Erfahrungen, wenn wir nicht rückbauen, Industrien wie industrielle Landwirtschaft oder Automobilität, dann gehen nicht nur die erneuerbaren Energien hoch, sondern auch die fossilen Energien. Es ist ja nicht, es wird immer vorgemacht, wenn wir mehr Erneuerbare haben, dann wird das Fossile ersetzt. Es stimmt ja gar nicht. Digitalisierung, Elektrifizierung, es braucht wahnsinnig viel Energie und auch wahnsinnig viele Rohstoffe. Also bräuchten wir mehr Initiativen, teilweise gibt es auch im EU-Parlament. Wie werden schädliche Branchen rückgebaut und andere Bildung, Gesundheit aufgebaut natürlich? Das zweite ist unsere Kritik, der grüne New Deal oder diese Vorstellung von grünem Kapitalismus bleibt in einem neokolonialen Denken. Das Lithium für die Autos, für die Batterien soll aus dem globalen Süden kommen, genau. Oder vor allem Chile jetzt, bald aus Bolivien. Das Kupfer natürlich aus Chile. Also es ist kein gerechtes Projekt, sondern es denkt sich in der Konkurrenz mit China und den USA. Aber der globale Süden wird weiter ausgebaut. Und die dritte Kritik von uns, habe ich vorhin schon gesagt, dass die Wohlhabenden nicht zur Kasse gebeten werden. Es gibt keine Verteilungsdimension im grünen Deal. Und wir haben so viel Reichtum bei uns.
Was schwebt dir da vor?
Ja, beispielsweise, wie jetzt die deutsche SPD vorgeschlagen hat, dass es sozusagen ab 15.000 Euro Monatseinkommen eine relevantere Steuern gibt, dass es eine Vermögensabgabe gibt, dass...
Da bist du bei Erbschaftsabgabe,
bist du dabei. Genau, also dass die ja auch in dieser guten Gesellschaft leben, die sicher sich in Wien bewegen können, das ist der Unterschied zu Bogota, ja, da gehe ich abends nicht mehr auf die Straße, das ist ja ein öffentliches Gut, in einer Stadt lebenswert zu leben, dass die mehr haben an Vermögen und Einkommen, auch mehr zu unserer Gesellschaft und auch zum ökologischen Umbau beitragen. Und das ist draußen aus dem Europäischen Grünen Deal. Und das ist aus unserer Sicht eine Schwäche. Und auch da wieder, deshalb gehen die Leute nach rechts außen, weil rechts außen sagt, ja, schaut mal, die wollen euch an die Wäsche, die wollen, dass ihr bezahlt. Und die es eigentlich haben, die den grünen Umbau vorantreiben, die fliegen weiter mit ihren Privatjets und anderem. Diese drei Probleme sehen wir und die müssten politisch angegangen werden. Also koloniale Nord-Süd-Verhältnisse, die Wachstumslogik wird weiter vorangetrieben und die bestehenden Vermögensstrukturen werden nicht angegriffen.
Jetzt haben wir ja gerade die Situation, dass Industrien, bedauerlicherweise leben wir in so einem Jahrhundert, gerade auch wieder zu Kriegsindustrien umgerüstet werden. Da geht dann dein Green Deal, also Green Deal und Kriegsindustrie, das wird schwierig.
Ja, das ist natürlich jetzt eine Wahnsinnsdynamik, obwohl ja auch dem Militär Kriegsindustrie sagt, wir machen Nachhaltigkeit, was natürlich irgendwie ein Witz ist, ja, aber sie haben auch das Label. Das ist dann wirklich Greenwashing. Ne? Diese Dimension, wir haben das im Buch in einem Unterkapitel auch angesprochen, die haben wir noch gar nicht durchdrungen. Also was natürlich die Jets, die Produktion von Waffen und so weiter an Energie, an Rohstoffen und so braucht, das ist einerseits natürlich eine globale Konstellation, was Sicherheit angeht, aber natürlich auch eine unglaubliche ökologische Dimension. Wir haben ein paar Zahlen drin, wie viel ein Militärjet in der Stunde an Kerosin braucht und so weiter. Das sind ganz neue Dimensionen, die wir natürlich auch mit in den Blick nehmen müssen.
Okay, das heißt also, das ist schon eine Sache, wo man sagt...
Ja, umso wichtiger Friedenspolitik. Also nicht nur, dass die Ressourcen, dass jetzt die 100 Milliarden in Deutschland in die Rüstung gehen und eben nicht in den ökologischen Umbau, also das ist ja auch eine Riesennummer, ja, sondern auch, wie viel da an Rohstoffen und an Energie verbraucht wird. Aber ganz davon abgesehen natürlich, dass Kriege immer heißen, dass Menschen die Lebensgrundlagen oder das eigene Leben zerstört wird. Das ist ja das Hauptproblem vom Krieg.
Klar. Du, wie wichtig und schützenswert ist für dich in der Lehre letztlich, du bist ja an der Uni und bei den vielen Interviews auch die Ressource Stimme. Die Schule des Sprechens, da muss ich das natürlich fragen.
Ja, das finde ich natürlich eine schöne Frage. Die Stimme als Seismograf der Psyche, wie du, glaube ich, sagst. Und genau. Das finde ich sehr, sehr schön. Also als Hochschullehrer oder auch als Vortragender oder als Interviewpartner versuche ich natürlich erstmal, mich auf Inhalte zu konzentrieren. Ich versuche, das präzise rüberzubringen, versuche mich auf unterschiedliche natürlich Auditorien einzustellen. Mein Ziel ist vor allem, zum Denken anzuregen. Mhm. Also ich möchte nicht überwältigen, ich möchte nicht sagen, so ist es oder manipulieren, sondern ich will Denkangebote
Kino
machen.
Kino in den Köpfen.
Genau,
damit.
Auch mal provozieren und sozusagen, da eine Sperre, ne? Deshalb, und mit dem Begriff der imperialen Lebensweise berühren wir ja. Das ist ja wie, wenn die Feministinnen sagen, es gibt eben auch in der Ehe Gewalt oder es gibt patriarchale Verhältnisse oder Männlichkeitsverhältnisse, das berührt ja Menschen unmittelbar und die imperiale Lebensweise berührt.
Was es übrigens bei Lesben auch gibt, also ich weiß ich jetzt nicht, ja. Aber habe ich mir erzählen lassen.
Klar. Also das wäre erstmal sozusagen, ich konzentriere mich auf Inhalt, ich will was rüberbringen. Und ob mir das jetzt in der Stimme gelingt, ich meine, das kannst eher du bist die Profin, entscheiden, also ob ich sozusagen eine Integrität, die ich in meinem Argument für mich in Anspruch nehmen würde, also ich versuche integer, bestinformiert Argumente zu bringen, ob das jetzt sozusagen auch über die Stimme transportiert wird und dann wäre es ja ein Spiegel auf meine Psyche, das müssen andere entscheiden, das kann ich nicht entscheiden.
Es war so schön, dich heute da gehabt zu haben, Uli. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir für die ganz tollen Fragen und das schöne Gespräch.
Sehr gerne.
Das war's wieder mal. Besuche mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube oder auf meinem Blog. Oder auf sprechen.com.